Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon begrüßt Sie Tanja Lieske. Es gibt ja bekanntlich verschiedene Möglichkeiten, zu Geld und Wohlstand zu kommen. Man kann sparen oder investieren. Manche Leute werden aber auch reich, indem sie Sachen an sich nehmen, die ihnen nicht gehören. Mit anderen Worten, sie stehlen oder sie stibitzen. Von beidem, vom rechtmäßigen Geldverdienen und vom Stibitzen, erzählen zwei Kinderbücher, die vor mir liegen. Außerdem steht heute eine Adaption einer Mumin-Geschichte von Tove Jansson auf dem Programm und ein deutsches Fantasy-Debüt für Kinder. Viel Stoff also für die nächsten 25 Minuten, die ich nicht alleine bestreite. Aus ihren Arbeitszimmern sind mir Christine Knödler und Wieland Freund, die beiden Kritiker, zugeschaltet. Frau Knödler, in Sachen Stibitzen haben wir es heute gleich mit einer ganzen Räuberfamilie zu tun, mit der Familie von Stibitz. Es ist der dritte Band einer Reihe für Erstleser. Geschrieben und illustriert hat das schwedische Autorenduo Anders Sparring und Per Gustafsson. Und ja, was erwartet uns diesmal?
Diesmal erwartet uns, was schon der Untertitel verrät, ein hundsgemeiner Polizist. Das könnte man ja jetzt für einen Witz halten, für ein etwas karlaueriges Wortspiel. Vielleicht und so viel vorweg, diese drei Bücher strotzen von Sprachspielereien. Aber nein, man kann es auch beim Wort nehmen, denn Hunde spielen in diesem Fall tatsächlich eine wesentliche Rolle. Sie haben also, um im Sparring-Sprech zu bleiben, die Schnauze vorn und wahrscheinlich auch die Schnauze voll. Mit dabei außerdem sind, wie immer, es ist ja eine Reihe, Papa Ede, Meister Stibitzer mit Ambition. In diesem Band nimmt er an einer Fortbildung teil, an dem Kurs Befreiung und Flucht. Außerdem dabei Mama Fia, Kämpferin, Athletin, Powerfrau, Tures kleine Schwester namens Kriminella, kurz Ella, die besonders gern in Jettes nette Zuckerschnecke einklauen geht. Ture selbst, der komplett aus dem Familienrahmen fällt, er klaut nicht gern, er lügt nicht gern. Der Nachbarspolizist und ein neuer Polizist. Der heißt Klaus. Und wenn wir jetzt bei den Namen mal bleiben, sollten wir da schon stutzig werden. Denn in dem Wort Klaus steckt ja durchaus das Wort Klauen. Und wer die Vorgängerbände schon kennt, weiß, die Oma heißt Claudia mit K und wohnt im Knast. Hier verschwinden Hunde. Es betrifft auch den Familienhund Schnüffler von Stibitz. Und als der auch einkassiert wird von dem neuen Polizisten Klaus, weil es keine Quittung gibt über seinen rechtmäßigen Besitz, beginnt das Abenteuer. Ture muss es lösen, die Kinder müssen es lösen und die ganze Familie, die wie immer zusammenhält.
Also viel Witz, viel Tempo, Sie klingen durchaus amüsiert. Wie funktioniert denn die Komik des Duos Anders Sparring und Per Gustafsson? Wie machen die das?
Also das funktioniert mit einer sehr konsequent durchgehaltenen, übrigens in Wort und Bild, Übertreibung. Also hier hat so ein bisschen die verkehrte Welt Einzug gehalten, was einem dann immer gleich zeigt, was eben alles möglich ist in Geschichten. Das fängt natürlich damit an, dass wir es hier nicht mit dem typischen Erstleserpersonal der Feen, Elfen, Einhörner, Cowboys, Pferdeponys etc. zu tun haben, sondern eben ausgerechnet mit Dieben. Das geht weiter mit diesem Spiel über die Sprache, über die Namen. Ich glaube, wir haben hier in einer der Sendungen schon mal über diese ewigen Alliterationen von Benjamin Blümchen und Carla Kolumna und so gesprochen. Hier wird es vorangetrieben, noch auf die Spitze getrieben. Und ja, ich finde, das Ganze ist tatsächlich ein großer Spaß, weil es so konsequent ist. Das ist nicht, die machen sich's nicht einfach, das Naheliegende, sondern sie drehen das Rad immer weiter. Dazu passen auch die sehr schrägen, wie ich finde, Illustrationen.
Herr Freund, wie ist es Ihnen ergangen mit der Familie von Stibitz und dem hundsgemeinen Polizist?
Ja, der Witz wächst hier ja beständig aus der Verkehrung. Und das fängt ja schon damit an, dass der Leser beständig auf der falschen Seite des Gesetzes steht. Und diese Verkehrung wird auf allen Ebenen durchgespielt. Es ist ein Running Gag mit großer Konsequenz. Da ist der Mensch, der den Hund an der Leine führt, ein Gauner im Polizeikostüm, der Mensch im Hundekostüm, das Spiel von Lügen und Wahrsprechen. Und dann gibt's halt ein paar Karlauer, etwa wenn die Süßigkeiten von Jette Menge Plomben verkauft werden. Mir hat das gut gefallen.
Also Quittungen spielen ja auch eine große Rolle. Kinder werden am Anfang darauf aufmerksam gemacht, dass sie besser eine Quittung für dieses Buch haben. Und gesucht wird die Quittung für den Hund Schnüffler, dem sonst große Gefahr droht. Und ausgerechnet die Einbrecher-Omi Claudia hat tatsächlich diese Quittung. An der Stelle hat das Buch wirklich alles übertroffen, was ich erwartet habe. Ist Ihnen das genauso gegangen? Waren Sie hin und wieder auch überrascht von dem Witz und von dem Einfallsreichtum?
Ich ja. Also ich muss sogar sagen, ganz am Anfang habe ich mich so ein bisschen gesträubt, weil ich so dachte, oh, also eben, wie heißt diese Süßigkeitenfrau? Also das Jette. Ist natürlich Jette von, weiß ich nicht, Plompen oder was. Und dann heißt die Wärterin des Frauengefängnisses, heißt Endknast, Frau Endknast. Ich meine, das ist schon sehr lustig, aber noch besser finde ich tatsächlich, dass es in dem Witz auch ernst gemeint ist. Also dieser Ture zum Beispiel, der einfach nicht lügen will, der wird ernst genommen und der wächst. Also da funktionieren auch wieder andere Dramaturgien, dieses über sich hinauszuwachsen zum Beispiel. Das tut der Ture und insofern ist es überraschend. Es ist aber auch eingebettet in ein sehr schönes Immergleiches, was aber auch variiert wird. Also jeder Band fängt an mit einer Begrüßung. Worum es so grob geht, weißt du das schon? Da werden die Leser auch direkt angesprochen. Und jeder Band endet mit einem geklauten Bild. Also da heißt, hey, für den nächsten Band brauchen wir unbedingt noch das Bild. Das ist schon sehr ausgereizt und ausgereift aber auch und sehr lustig.
Herr Freund, könnte ein Buch, das diebische Freude am Klauen hat, Bedenkenträger auf den Plan rufen?
Ach, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Also klar, es wird von der falschen Seite des Gesetzes erzählt, aber das wird ja abgefedert durch den schon erwähnten ehrlichen Ganovensohn Ture. Ich finde eigentlich, das Wagnis ist ganz woanders. Also wenn wir sagen, es ist ein Erstleser, der Erstleser lebt ja von der Kunst der Beschränkung und hier wird viel gewagt, auch formal. Also zum Beispiel der Erzählerwechsel, den Frau Knödler gerade erwähnt hat. Wir haben zwei Erzähler, der eine obendrein Personal und das andere ist ein Ich-Erzähler, nämlich der Hund. Das ist schon für einen Erstleser sehr, sehr viel und dadurch hebt er sich ab, doch aus so einer, ja manchmal aus der Not geborenen Dutzendware.
Witz und Wagnis in Familie von Stiebitz, ein hundsgemeiner Polizist. Ja, mit einer großen Empfehlung von Herrn Freund und Frau Knödler. Die Autoren sind Anders Sparring und Per Gustafsson. Er hat illustriert. Friederike Buchinger hat übersetzt. Erschienen ist das Buch im Karl-Hanser-Verlag München. Und alle biografischen Angaben finden Sie auch im Internet unter www.deutschlandfunk.de. Jetzt bleiben wir im hohen Norden. Tove Jansson, 1914 in Helsinki geboren und eben dort 2001 verstorben, war eine bildende Künstlerin, die heute in Finnland Kultstatus genießt. In den 1930er Jahren veröffentlichte Tove Jansson in schwedischen Zeitungen Karikaturen, die sich sowohl gegen den Nationalsozialismus als auch gegen den Stalinismus richteten. Eine für eine finnische Autorin damals mutige und auch unbequeme Position. Ja, und schon damals tauchten kleine Nilpferdartige Figuren auf, die sie später Mumins nannte. Die Mumins dann begründeten auch Tove Janssons Ruhm ab Mitte der 1940er Jahre in ihren Kinderbüchern. Mumins sind angeblich Trolle und eine solche Trollgeschichte von Tove Jansson, die Geschichte vom letzten Drachen der Welt, liegt nun im Verlag Urachhaus als Bilderbuch Adaption vor. Cecilia Davidson erzählt, Cecilia Heikile illustriert. Was ist das für eine Geschichte, Herr Freund?
Ja, wir haben es hier mit einem Buch nicht von, sondern nach Tove Jansson zu tun und unser Interesse fällt darauf, weil Tove Jansson, Sie haben die Biografie geschildert, eine der ganz, ganz großen Kinderbuchautorinnen des 20. Jahrhunderts ist. Die Mumintrolle, die mit vielen anderen wunderlichen, zutiefst originellen Geschöpfen im Mumintal leben, sind wirklich einzigartig. Tove Jansson hat 9 Bücher darüber geschrieben. Ich erwähne das deshalb, weil diese 9 Bücher so etwas wie episodische Romane für Kinder sind. Und das Buch, das wir heute sprechen, löst eine dieser Episoden aus dem 1963 erschienenen Band Geschichten aus dem Mumintal und verwandelt diese Geschichte in ein klassisches Bilderbuch. Die Geschichte selbst geht so: Mumin, der kindliche Mumintroll, findet in einer Mulde voller Wasser einen winzigen, ziemlich widerspenstigen Drachen und trägt ihn ins Mumienhaus, als wenn es ein Goldfisch oder eine Kaulquappe wäre. Und es stellt sich dann allerdings heraus, dass dieser Drache, auf den Mumin so stolz ist, Mumins besten Freund, den wilden, freien Schnupferich, viel lieber mag. Das aber nutzt der weise und grundgute Schnupferich nicht aus. Stattdessen macht der Mumin glauben, der Drache sei davon geflogen. In Wirklichkeit hat er ihn aber mit Hilfe eines Hemuls, noch eines anderen fantastischen Wesens, zurück in die Wildnis verfrachtet. Es ist so ein leises, typisch Tove Janssonsches, schönes Happy End.
Sie haben es angedeutet, Sie haben den originalen Text angeschaut. Was ist denn von diesem Text übrig geblieben und ja, was ist vielleicht auch weggefallen in dieser Bilderbuchadaption?
Die gute Nachricht zuerst, es ist sehr viel übrig geblieben. Der Text bleibt sehr, sehr nah am Original, auch wenn es natürlich nicht ohne Kürzungen geht. Da und dort hat man vereinfacht, aber so ein altmodisches Wort wie Schnaube ist sogar stehen geblieben. Ja, jetzt wundert man sich. Schnaube oder Schnaupe, wer das nicht weiß, das ist der Ausguss einer Kanne. Das traut man sich in diesem Bilderbuch. Es gibt allerdings auch Verluste aus der Augustfliege. Zum Beispiel ist eine Sommerfliege geworden. Ich weiß nicht so genau, warum. Und das Personal ist auch ein klein wenig reduziert. Das Mumintal ist ja mit den seltsamsten Geschöpfen bevölkert. Aber das gleicht dann vielleicht so eine vorangestellte Liste mit den wichtigsten Mumintalbewohnern wieder aus. Da ist dann das Schnüffel und Mü und das Snorkfräulein. Da sind sie dann alle und das ist schön.
Frau Knödler, Sie kennen sich ja sehr gut aus mit Illustrationen. Wie ist es illustriert und wie hat Ihnen das Zusammenspiel von Text und Illustration gefallen?
Also ich habe mich tatsächlich gefragt, warum es das braucht. Wenn wir Tove Jansson in Übersetzungen im Arena Verlag vorliegen haben, warum muss ich das dann runterbrechen? Das würde ich nämlich sagen, in Wort und Bild ist es runtergebrochen, hätte schlimmer sein können, aber es ist runtergebrochen und zwar sehr deutlich, wie ich finde, in den Zeichnungen, in den Illustrationen. Natürlich erkennt man die Mumins, aber wer sich die frühen Zeichnungen anschaut, die ja auch konsequent schwarz-weiß sind, ganz am Anfang hat Tove Jansson in Aquarell gemalt und Markenzeichen von ihr waren die Schraffuren und dann aber eben diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Die sind einfach kantiger, die sind rauer, viel rauer und sie entsprechen dem von Wieland Freund so wunderschön geradeaus geschrittenen Mumin-Kosmos eben. Wen wundert's, das Original auf vortreffliche Weise. Und da ist für mich der Kompromiss zu groß. Also das ist alles in Farbe, das ist sichtbar digital, ist natürlich, wie gesagt, erkennt man die Figuren, aber die Kraft und das Raue ist für mich auf der Strecke geblieben. Ich habe dann mal geschaut, wann ist was eigentlich vom Alter her empfohlen. Es wurde ja schon gesagt, es ist jetzt ein Bilderbuch ab 4 Jahren. Bei Arena sind diese Bände ab 8 Jahren. Also es wird für Jüngere angeboten. Und wie gesagt, ich frage mich, warum. Es ist keine neue Idee. Also der Thienemann Verlag macht das ja zum Beispiel mit Jim Knopf. Astrid Lindgren wurde neu illustriert etc. Es ist nicht immer diese einmalige Verbindung von Text und Bild. Aber bei Tove Jansson ist es das ganz eindeutig. Und ich würde sagen, das Original ist besser.
Gut, wir sprachen über die Mumins und der letzte Drache, können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es ein Bilderbuch ist, das auch heranführt an das durchaus komplexere Werk von Tove Jansson, erschienen im Verlag Urachhaus in Stuttgart. Übersetzt hat Birgitta Kicherer, geschrieben und illustriert haben Cecilia Davidson und Cecilia Heikele. Und damit kommen wir zu einem Fantasy-Debüt aus Deutschland. Benedikt Mirov, Jahrgang 1974, hat Theaterregie am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und Ethnologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert. Er hat sich einen Namen gemacht mit Filmdokumentationen über klassische Musiker. Er kennt sich in Afrika gut aus und er hat eine eigene Produktionsfirma gegründet. Also viel Stoff, zu dem jetzt noch ein Kinderbuchdebüt kommt. Die Chroniken von Misselend heißt dieses Buch, Der Greif erwacht. Gleich zum Auftakt geht es in einem Zug in den englischen Norden. Es kommt viel Nebel auf und ja, wie stark Benedikt Mirov nach anderen Vorlagen geschielt hat, das klären wir gleich. Jetzt sind wir erstmal neugierig drauf, was passiert, Frau Knödler.
Cedric, 12 Jahre alt, wird in ein Dorf in den schottischen Highlands verfrachtet. Mit dem Zug geht es durch Tiefschnee und Eis nach Missile End, ans gefühlte Ende der Welt. Denn Cedrics Vater ist Experte für Mythologie und der hat nun eine Stelle als Lehrer bekommen. Also er soll Grundschullehrer werden in diesem Ort. Dass irgendetwas nicht stimmt, kann man sich da vielleicht schon denken. Vielmehr aber noch im Zug auf der Reise. Denn immer wenn der Name meinetwegen beim Mitreisenden oder beim Schaffner Missile End erwähnt wird, klappern die mit den Zähnen. Also es scheint unheimlich zu sein. Auf den ersten Blick aber ist es verschlafen, tief verschneit, ein bisschen altmodisch, ein bisschen gespenstisch vielleicht. Und damit kommen wir der Sache schon viel näher, denn es ist ein Ort der Magie, wie sich herausstellt. Hier haben Trolle, Hexen, Elfen und andere magische Geschöpfe Zuflucht gefunden nach Zeiten der Verfolgung in der, in Anführungszeichen, echten Welt. Normale Sterbliche haben keinen Zutritt. Die meiden den Ort sowieso. Wenn sie doch kommen, werden sie nichts mitkriegen. Das ist alles über diverse, sage ich jetzt mal, Verschleierungszauber bewerkstelligt. Und Cedric muss sich in verschiedene Abenteuer und Prüfungssituationen begeben und erst mal rausfinden, wer er denn nun eigentlich ist. Und was er sehr schnell findet, sind echte Freunde. Emily, wie sich dann rausstellt, Gestalt, Wandlerin, und Elliot, ein angehender Hexenmeister. Er sitzt einem vielleicht falschen Freund auf und erlebt Abenteuer, wie magisch die sind, wie fantastisch, wie zauberhaft. Das werden wir jetzt bestimmt noch besprechen.
Herr Freund, wie zauberhaft ist das Ganze?
Naja, das ist, würde ich sagen, geliefert wie bestellt. Und das meine ich gar nicht garstig. Wir haben es hier im Großen und Ganzen mit Lesefutter zu tun. Früher war das Enid Blyton, heute ist das Fantasy. Und das ist eine Sorte Buch, die Kritikern notorisch missfällt, die viele Kinder aber gut gebrauchen können. Es muss solche Bücher geben. Sie kommen in Sendungen wie dieser nur meistens nicht vor.
Ja, wir ändern das gerade. Wir versuchen gerade herauszufinden, was ist gelungen, was ist nicht gelungen. Vielleicht ohne allzu großes Stirnrunzeln, Frau Knöler.
Also ich finde ja schon mal das Wort garstig so schön. Das ist fast wie wie heißt es, Schaube oder was, wo man den Tee ausschenkt. Also ich will jetzt doch mal ein bisschen garstig sein, denn ich finde, wenn es zu sehr geliefert und bedient wird, finde ich es tatsächlich ärgerlich und frage mich auch da, warum braucht man das? Also dann kann man doch gleich Harry Potter lesen, der spannender, vielfältiger, dichter ist und da ist. Also ich habe mich gefragt, wo bleibt das Originäre und Originelle, wenn die Dreierkonstellation der Helden, wenn die Fahrt mit dem Zug, wenn die viele der Hauptfiguren bis hin zu dem Fiesling, es gibt einen bösen Jungen, der dem Cedric gleich in der ersten Szene im Dorf begegnet.
Malfoy.
Und genau, das ist Malfoy. Der hat sogar noch einen gemeinen Vater und sie sind beide auch noch blind. Und es gibt die bissigen Pflanzen und es gibt die Bücher, die in Käfige gesperrt werden müssen. Und es ist wirklich alles vom Setting her oder von den Zitaten her sehr offensichtlich. Was ihm gelungen ist, finde ich, sind die Atmosphären. Also ich hatte schon den Eindruck, der Autor, der Herr Miro, ist jemand, der sehr in Szenen und in Settings denkt und in Atmosphären und das auch beschreibt. Aber so wie es ums Erzählen geht, geht es holter die Polter. Also da ist so wenig Entwicklung. Da sind die Dinge gesetzt und weniger erzählt. Das merkt man schon am Zaubern. Zack, bumm, dann ist da der Frostzauber, wie wir lernen. Also ich bin jetzt eben doch mal ganz kurz garstig gewesen.
Es ist eine spannende Geschichte, es ist wirklich wenig neu an ihr. Daran gibt es ein schönes Detail. Mir hat der Doppling gut gefallen. Das ist ein Mensch, der in zwei identischen Körpern herumläuft. Aber es gibt nicht viele solche Überraschungen. Es bleibt beim Gewohnten, also bei Greifen und Werwölfen und Elben auf einer dunklen und einer hellen Seite. Aber wie gesagt, das ist vielleicht die Tugend dieses Buchs. Harry Potter hat man irgendwann durch und dann will man mehr vom Gleichen. Ich finde das in gewisser Weise legitim.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Und trotzdem geht es mir immer auch um die Glaubwürdigkeit. Also man stellt sich vor, ich begegne einem Greifen draußen in der Winterkälte auf dem Dachfirst. Und dann sage ich zu dem, um was genau geht es hier? Da bin ich draußen.
Ja, ist auch sprachlich ein bisschen verrutscht. Na gut, vielleicht dürften wir hier auch den Thienemann Verlag zur Stelle bitten. Vielleicht wäre es auch möglich, etwas mehr Sorgfalt walten zu lassen bei der Jagd auf den nächsten großen Fantasy-Stoff in Deutschland. Aber immerhin, Lesen ist Lesen. Benedikt Mirov, die Chroniken von Misselend, Der Greif erwacht. Illustriert hat Maximilian Meinzold. Erschienen ist das Buch im Thienemann Verlag in Stuttgart. So, und jetzt kommen wir zu Wohlstand und zum Geldverdienen. Mike Schäfer und Maike Töpperwien legen vor: Mein Geld, dein Geld. Von Mäusen, Kröten und Moneten. Ein Sachbuch, das Kindern erklärt, wie das Geld funktioniert. Ja, und wie funktioniert das Geld und wie gehen die beiden mit ihrer Erklärung vor, Herr Freund?
Ja, es geht um Finanzbildung in diesem Buch. Das ist ein Thema, wie ja immer beklagt wird, dass in der Schule etwas zu kurz kommt. Und wie gehen die beiden vor? Ja, sie gehen pragmatisch zu Werke. Warum ist es wichtig zu wissen, wie man mit Geld umgeht, fragt der Autor. Antwort: damit man lange etwas davon hat und es einem selbst und anderen gut geht. Und das ist in seiner berückenden Direktheit und Nüchternheit ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und so direkt und nüchtern geht es dann auch 90 bunt illustrierte Seiten lang weiter. Es geht um die Geschichte des Geldes, um Währung, das Konto, Zinsen, Kredite, Aktien, Insolvenzen. Um all das also, was einem in den Nachrichten täglich so entgegenkommt, ohne dass ein, sagen wir, Achtjähriger das so ohne weiteres verstündet.
Sie klingen jetzt so, als hätte Sie das ein bisschen gestört.
Nein, das hat mich gar nicht gestört. Das ist bei Geld ja nicht anders zu erwarten.
Geld, das sachlichste aller Elemente, Frau Knödler, wie sehen Sie das?
Anders. Also es ist, das stimmt, das ist sehr pragmatisch, es ist sehr direkt. Ich bin mir nicht sicher, ob Kinder hinterher wirklich mehr wissen, denn für mich war eine große Diskrepanz zwischen der Auswahl der Themen, der Setzung und auch der Erklärung. Also Insolvenz wird sehr ausführlich erklärt, aber es wird eben auch unfassbar und ausführlich erklärt, wie das mit dem Taschengeld funktioniert. Die naheliegendste Frage, warum heißt das eigentlich so, wird übrigens weder gestellt noch beantwortet. Aber es geht eben darum, dass man kein Recht drauf hat. Es ist gesetzlich nicht geregelt, was ja stimmt. Es geht um, glaube ich, eine Doppelseite. Wie verhandelt man über Taschengeld? Die ist aber so naheliegend, dass sie nichts wirklich Neues bereithält. Andererseits ist sehr klar, dass Geld mit Handeln und Investieren zu tun hat, dass wir es deshalb haben. Es wird aber der, finde ich, politische Teil des Geldes nicht wirklich beleuchtet. Und das hätte man meines Erachtens auch für kleine Kinder machen können. Denn wer von Privatinsolvenz und von Betriebsinsolvenz erzählen kann, der kann vielleicht auch noch deutlicher den Fokus auf Armut und oder wie sehr bestimmt eigentlich das Geld über das Leben des Einzelnen, hätte das meines Erachtens vertiefen können. Es kommt vor, aber sehr knapp.
Die Schattenseiten sind nicht da. Es ist sicher ein Buch für Kinder, die in guten Verhältnissen und im Wohlstand leben. Das wird schon sehr deutlich. Jetzt ist im Titel ja die Rede von Mäusen, Kröten und Moneten. Kommen diese frechen Begriffe denn auch vor? Ist das irgendwie gebrochen?
Nein, das ist nicht gebrochen. Also der Untertitel verspricht ja so eine gewisse Quirligkeit, aber der Text löst das nicht ein. Hier geht es tatsächlich um Nutzwert, und wenn man sich dann auf den Nutzwertgedanken schon mal eingelassen hat, der ist ja per se irgendwie affirmativ. Ich glaube, da kann man dann die Kritik auch nicht erwarten. Und klar, Geld ist eine schwierige Materie, aber dass hier einer mal nicht nur meint und eine Weltanschauung transportiert, das finde ich persönlich in diesen Zeiten, in denen so schrecklich viel gemeint wird, auch ganz angenehm, muss ich sagen. Mich hat dann eher so das letzte Kapitel gestört. Da kommt dann noch so ein moralischer Wurmfortsatz, den es dann auch nicht mehr braucht.
Ein Wort zu den Illustrationen, Frau Knödler?
Ja, die Illustrationen lösen eben diesen Witz des Untertitels auch nicht ein. Ich übrigens frage mich sehr, ob der Umgang mit Geld wiederum in Anführungszeichen ideologiefrei vermittelt werden kann. Je nachdem, aus welcher Perspektive wir schauen, stellen wir es anders dar. Und da ist die Perspektive, Frau Lieske, Sie haben es ja schon gesagt, die derer, die sich, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne keine Sorgen machen müssen. Das ist eine Einstellung, mir hätte da eine andere besser gefallen, gab es übrigens schon vor 10 Jahren, hat Nikolaus Nützel ein hervorragendes Kinderbuch über Geld geschrieben. Das hieß sehr provokativ, 7 Wege reich zu werden, 7 Wege arm zu werden. Daran habe ich es ein bisschen gemessen und bin deshalb nicht zufrieden. Und das bin ich übrigens auch nicht mit den Illustrationen. Die sind so halb hingeworfen, in vielem finde ich sie fast schon unbeholfen. Es gibt Szenen, da sehen wir ein Gesicht auf einer Schulter, da stimmt keine Perspektive. Das mag sein, dass das eben so diesem eher Karlauer-Ricken geschuldet sein soll. Für mich ist es aber einfach nicht gut umgesetzt. Und dann kommt noch was ich diesem Buch wirklich ankreide. Uns alle beschäftigt die Thematik der Diversität. Was kommt in Kinder- und Jugendbüchern und auch in Bilderbüchern vor und was nicht? Wir haben alle inzwischen verstanden, dass wir mehr Diversität brauchen. So auch dieses Buch. Nur, wenn ich vollkommen unmotiviert auf eine Illustration vor dem Bankautomaten ein Mädchen im Rollstuhl setze, dann frage ich mich, was soll das? Und die politisch korrekte Obstverkäuferin mit Latzhose und People of Color Kinder, die da auch noch reingestreut waren, habe ich dem nicht abgenommen. Das ist ein Detail, aber das fand ich tatsächlich zusätzlich auch ärgerlich.
Zu brav und zu wenig, das ist der Tenor Ihrer Ausführungen zu dem Buch Mein Geld, Dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten von Mike Schäfer und Maike Töpperwien. Erschienen ist das Ganze im Verlag Belz und Gelberg in Weinheim. Ja, das war es auch schon wieder in unserem Büchermarkt für junge Leser. Ich danke meinen Mitstreitern Christine Knödler und Wieland Freund, die mir heute aus ihren Arbeitszimmern zugeschaltet waren. Die Sendung lässt sich nachhören in unserer Audio-App und unter deutschlandfunk.de. Hier geht es gleich weiter mit Manfred Kläuber und Computer und Kommunikation. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.